Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Willipedia Podcasts. Heute senden wir mal nicht aus unserem Studio im Office der Plattes Group, sondern wir senden aus der Motor World von unserem Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Ja, wir haben heute ganz viele hochkarätige Referenten gehört. Wir wissen, die Welt ist im Wandel, globale Mobilität, geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Umbrüche und zunehmende Regulierung stellen Unternehmerfamilien und Family Offices vor große Herausforderungen. Und genau darüber sprechen wir heute mit einem der renommiertesten Wirtschaftsexperten Europas. Ich freue mich sehr, bei mir begrüßen zu dürfen Professor Dr. Dr. Clemens Fuest. Hallo.
Grüße Sie, ich freue mich hier zu sein.
Sie sind Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Ja, also herzlich willkommen erstmal bei mir im Podcast und natürlich hier bei unserem Event. Schön, dass Sie da sind. Herr Professor Fuest, Sie beschäftigen sich natürlich seit ganz vielen Jahren mit wirtschaftlicher Stabilität, Standortfragen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Wenn Sie jetzt die wirtschaftliche Lage in Deutschland und auch in Europa in ein paar Sätzen einordnen müssen, was ist denn das zentrale Problem und was ist die größte unterschätzte Chance?
Also ich glaube, das zentrale Problem besteht darin, dass die deutsche Wirtschaft jetzt seit 6 Jahren stagniert. Es ist uns einfach nicht gelungen, zu Wachstum zurückzukehren. Bis 2019 hatten wir eine ziemlich gute Wirtschaftsentwicklung. Dann kam die Corona-Pandemie natürlich mit einem Einbruch. Davon haben wir uns auch wieder erholt. Aber danach ist es einfach nicht mehr gelungen, weiter zu wachsen. Natürlich gab es Schocks, wie man sagt, von außen. Es gab den russischen Angriff auf die Ukraine, das Ende der russischen Gaslieferungen nach Deutschland und nach Europa. Das hat vor allem die energieintensive Industrie bei uns getroffen. Dann den immer stärker werdenden Protektionismus, den Aufstieg Chinas, der uns unter Druck gesetzt hat. Aber wir haben auch viele heimische Probleme. Wir haben eine sehr, sehr starke Steuerlast. Wir haben immer mehr Regulierung, immer mehr Bürokratie, die uns lähmen. Und all das hat eben dazu geführt, dass unsere Wirtschaft sich nicht so entwickelt, wie man das gewohnt ist. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Deshalb strahlt das sozusagen auf ganz Europa aus. Zum Glück ist es so, dass es eben in anderen Ländern in Europa derzeit etwas besser läuft. Aber damit kann man nicht zufrieden sein. Ich denke, wir haben, wie Sie sagen, auch schon durchaus, trotz aller Probleme, durchaus Chancen in Europa. Und vielleicht besteht die größte Chance, Europa nochmal neu zu entdecken. Dinge, die wir eigentlich kennen, zum Beispiel das Projekt des Binnenmarktes. Das ist ja sozusagen der Ursprung der Europäischen Union. Das ist aber in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Blick geraten. Die EU hat sich sehr stark aufs Regulieren konzentriert und wir müssen eigentlich dazu zurückkehren, die Wachstumspotenzial auszunutzen, insbesondere eben den Binnenmarkt weiter auszubauen, zu vertiefen. Daran kann uns ja auch Donald Trump nicht hindern und Putin auch nicht. Also wir könnten schon zu wirtschaftlicher Stärke zurückkehren, aber dafür müssen wir eben zum Beispiel den Binnenmarkt besser nutzen. Dafür müssten wir Handelsabkommen zu Drittländern stärker nutzen. Ein bisschen passiert das ja auch. Mercosur, Indien, da passiert etwas trotz der Blockade jetzt durch das Europäische Parlament. Also es gibt da durchaus auch Chancen.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Was muss denn in Deutschland konkret passieren, damit Wachstum zurückkehren kann? Also zum Beispiel, wenn Sie irgendwelche Reformen nennen müssten, die wirklich einen Unterschied machen könnten, welche wären das denn?
Ja, derzeit ist ja die Politik darauf konzentriert, Schulden zu machen und das Geld unter die Leute zu bringen. Das bringt Wachstum, aber eben nur kurzfristig. Das führt zu so einer Art Strohfeuereffekt zunächst mal. Wenn von dem Geld wirklich mehr Infrastruktur gebaut wird, dann würde das auch mittelfristig nutzen. Leider wird ein erheblicher Teil des Geldes zweckentfremdet und fließt eher in Konsum. Was wir tatsächlich brauchen, das sind eher grundlegende Reformen, die eigentlich 3 Dinge erreichen. Es muss interessanter werden, mehr zu arbeiten, mehr zu leisten. Es muss interessanter werden, in Deutschland wieder zu investieren, Wohnungen zu bauen, aber auch in Fabriken zu investieren. Und es muss interessanter werden, Innovationen durchzuführen, das heißt neue Technologien einführen und neue Unternehmen gründen. Die bestehenden Unternehmen müssen vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Universitäten, mit neuen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle neu erfinden. Um ja, eben in dieser Konkurrenz mitzuhalten durch Innovationen. Wenn man diese 3 Dinge angehen würde, dann würden wir auch zu Wachstum zurückkehren.
Gerade auch Innovationskraft ist ja eigentlich eine Stärke der Deutschen.
Eigentlich ja, aber wenn man sich anschaut, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, da muss man sagen, wir haben unsere Anstrengungen in dem Bereich, also etwa unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung, die haben wir sehr stark auf Industrien konzentriert, die nicht so wahnsinnig schnell wachsen. Autoindustrie, Maschinenbau, Teil der chemischen Industrie, das ist schön und gut, aber insbesondere die Autoindustrie dominiert sehr stark. Da werden viele neue Dinge entwickelt, aber das sind meistens so kleinere Innovationen, also noch eine schönere Bremse, ein Dieselmotor, der noch ein bisschen weniger verbraucht. Aber die größten Innovationen in diesem Bereich, die finden eher in China statt oder in den USA mit Tesla, Elektroautos. Die IT-Architektur in den Autos radikal neu konzipieren, das kam nicht, hätte eigentlich aus Deutschland kommen müssen, aber das kam eben nicht aus Deutschland, sondern das kam aus den USA, das kam aus China und wir hecheln jetzt so ein bisschen dahinterher. Das heißt, wir haben uns zu sehr auf, sagen wir mal, Verfeinerungen vorhandener Technologien konzentriert und zu wenig auf Sprunginnovationen, ganz zu schweigen von dem ganzen Thema der Digitalisierung, also sowohl Software als auch Halbleiterentwicklung. Da haben wir nicht viel zu bestellen.
Umgekehrt, was sollte denn unter keinen Umständen passieren, weil es Wachstum nachhaltig beschädigen würde?
Wir haben derzeit eine Neigung in Deutschland, immer stärker einzugreifen in die Wirtschaft und Symptomkur zu betreiben. Beispiel ist etwa Mietpreisbremsen. Also es gab ja in Berlin die Idee, einen Mietendeckel einzuführen. Und das ist natürlich ist das motiviert durch die Beobachtung, dass Wohnen sehr teuer ist. Die Mieten steigen, aber dann einzugreifen und zu sagen, weil wir schreiben Höchstmieten vor, das ist kontraproduktiv, weil das ja das Problem letztlich verschärft. Es führt ja nur dazu, dass eben noch weniger Wohnungen gebaut werden, dass Menschen, die größere Wohnungen haben, noch weniger, wenn sie die nicht mehr brauchen, noch weniger bereit sind, aus diesen Wohnungen auszuziehen. Das führt dazu, dass viele Vermieter ihre Wohnungen vom Markt abziehen, vielleicht als Eigentumswohnung verkaufen oder sonst wie, überhaupt nicht mehr vermieten, selbst nutzen. Das heißt, man verschärft das Problem und das sehen wir in vielen Bereichen. Also man sucht seinen Halt in staatlicher Steuerung von Investitionen, in staatlichen Preisinterventionen, Verboten und das verschärfte Problem.
Sie haben ja auch vorhin gesagt, die Bürokratie, so Bürokratieabbau wird ja auch eigentlich seit Jahren gefordert. Ganz praktisch gefragt, welche wirtschaftliche Wirkung hätte denn echter Bürokratieabbau? Also wo würde man das am schnellsten spüren?
Bürokratieabbau führt ja dazu, dass Leute, die sich eben mit überflüssiger oder entbehrlicher Bürokratie beschäftigen, plötzlich andere Dinge tun können, die nützlich sind. Wir haben am IFO-Institut uns angeschaut, wie haben das eigentlich andere Länder gemacht, wenn die Bürokratieabbauprogramme gestartet haben. Was wir da sehen, ist, dass Bürokratieabbau immer auch bedeutet, staatliche Tätigkeit überhaupt zu hinterfragen. Also ein Berichtswesen nicht nur zu ändern, sondern vielleicht ganz abzuschaffen, wenn es entbehrlich ist. Und wenn wir da Reformen durchführen würden, wie andere Länder sie durchgeführt haben, dann zeigen wir, würde die deutsche Wirtschaft um 4% wachsen. Das dauert ein bisschen. Das würde sich über etwa 8 Jahre erstrecken. Aber das würde ja heißen, jedes Jahr 0,5% mehr Wachstum. Das ist ganz erheblich. Allein mit Bürokratieabbau könnte man das erreichen. Man muss dann natürlich auch akzeptieren, dass man vielleicht manche Dinge nicht mehr regelt oder nicht so im Detail regelt. Aber es würde eben auch bedeuten, dass man vieles vielleicht intelligenter regelt. Nur mal als Beispiel nehmen wir mal die sogenannte Lieferketten-Sorgfaltsgesetzgebung. Das ist ja die Idee, dass jedes Unternehmen seine Lieferanten sehr genau überprüfen müssen und sogar dafür haften muss, dass sie bestimmte Standards einhalten. Und alle müssen sehr detailliert darüber berichten, selbst wenn ihre Lieferketten gar nicht im Verdacht stehen, dass da irgendwelche Dinge nicht stattfinden, beispielsweise wie Kinderarbeit oder andere schlimme Dinge. Das ist eine ineffiziente Art, von jedem zu verlangen, da zu berichten. Der gesunde Menschenverstand sagt eigentlich, das sollte man so machen. Es gibt gewisse Regeln. Kinderarbeit ist verboten. Darüber besteht Konsens. Das wollen wir nicht. Das ist eine Regel und es gibt Stichproben. Wer dabei erwischt wird, wird bestraft und es ist gut. Aber wir müssen jetzt nicht alle in Verdacht stellen, sowas zu tun. Es ist ja so ähnlich, als müssten wir jeden Tag darüber Bericht erstatten, wo wir waren, weil vielleicht irgendjemand was im Supermarkt mal hätte geklaut klauen können.
Aber Sie gesagt haben, andere Länder, welche Länder konkret könnte man sich da zum Vorbild nehmen? Ich vermute mal Nordeuropa oder?
Ja, es hat zum Beispiel Bürokratieabbaureformen in Schweden gegeben. Und das war auch ein Land, das in den frühen 90er Jahren einen völlig überdimensionierten öffentlichen Sektor hatte. Man hat die Wirtschaft totreguliert, das Land ist in eine schwere Krise geraten und hat dann aber reagiert und eben Bürokratie abgebaut. Und das könnte man sich zum Vorbild nehmen.
Zum Abschluss, ja, was gibt Ihnen denn trotz aller Herausforderungen Zuversicht für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands bzw. Europas? Weil wir wollen ja auch etwas Positives rausgeben.
Genau, das kann man sicherlich auch. Also was mir erstmal Zuversicht gibt, ist, dass wir ja immer noch sehr, sehr viele Unternehmen haben, die sehr gute Marktstellungen haben und die auch sehr anpassungsfähig sind. Wir haben das in der Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen, dass viele Unternehmen wirklich sehr flexibel sich angepasst haben. Die wissen genau, sie sind für ihre Bereiche, für ihre Geschäfte verantwortlich. Die haben sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind oft Familienunternehmen, in denen es auch Kurzentscheidungswege gibt. Das heißt, die deutsche Wirtschaft hat schon viele Unternehmen, die flexibel sind und sich anpassen können, die ihre Geschäftsmodelle ändern können. Und darauf würde ich eigentlich setzen, auf diese wirtschaftliche Stärke. Wir hätten gern, dass die Rahmenbedingungen durch die Politik dort auch verbessert werden. Ich glaube, auch in der Politik hat man schon verstanden, dass was passieren muss. Trotzdem sind wir da auch zu langsam. Ja, nichtsdestotrotz.
Die Mühlen malen langsam. Ne?
Genau, die Mühlen malen langsam. Wir haben auch neu gegründete Unternehmen, die teilweise sehr gute Ideen haben, die mit etablierten Unternehmen zusammenarbeiten. Also es tut sich schon ein bisschen was in Deutschland. Deshalb würde ich mal darauf setzen, dass wir es vielleicht doch schaffen, dass in den nächsten Jahren das Wachstum zurückgeht.
Schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank, dass Sie mein Gast waren und dass Sie heute hier bei uns im Event sind. Und Ihnen natürlich wieder vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos, News und Podcasts gibt's online auf willipedia.plattes.net.